Steht zusammen mit dem Nikolai Hoch, dem neuen Chefredakteur von DSA. Und ja, wie sieht es denn aus bei DSA 5? Was tut es denn gerade? Jetzt sind einige, die Theaterritterkampagne ist angelaufen, diverse andere Abenteuer sind in der Mache. Erzähl einmal, was ist der aktuelle Stand?
Zunächst einmal haben wir gerade mit den streitenden Königreichen eine ganze Palette von Produkten auf den Markt gebracht. Vor zwei Wochen schon vorletzte Woche im F-Shop und über unsere Außenposten. Letzte Woche jetzt auch im regulären Verkauf. Das Heldenbrevier der Streitenden Königreiche kam ein bisschen früher, ein Ingame-Band im Vademecum-Format, was aus der Sicht von zwei Personen, die aus der jeweiligen Region kommen, ihre eigene Heimat beschreibt. Also gefärbt ist von Vorurteilen und eigenen Erfahrungen und natürlich auch deren Erziehung. Was noch fehlt, ist das Spielkartenset zu den Streitenden Königreichen, das alle Zauber, neue Sonderfertigkeiten und auch Kreaturen und Ausrüstungsgegenstände enthält, die in der Regionalspielhilfe selbst und auch in der Rüstkammer enthalten sind. Die Karten, insbesondere die zu den neuen Waffen, enthalten unter anderem auch die Fokusregeln, die nicht in der Regionalspielhilfe selbst stehen, sondern nur über die Rüstkammer zu haben sind.
Okay, also ein Stück weit ein Abweichen von den vorherigen Aussagen, dass die Regeln möglichst konzentriert in den jeweiligen Bänden sein sollen, damit man nicht so viel haben muss als Spielleiter.
Nein, die Karten vereinfachen das Ganze ja nur. Wenn du alle Regeln haben möchtest, dann musst du natürlich auf mehrere Bände zurückgreifen. Wir sehen den Vorteil eher bei den Leuten, die etwas regelärmer spielen wollen. Die können auf deutlich weniger Bücher zurückgreifen und bekommen nicht automatisch alle optionalen Expertenregeln bis auf die detailreichste Stufe mitgeliefert. Die sagen dann einfach, okay, wir verzichten auf die Rüstkammer. Wir haben ja die Werte, die wir für die Waffen eigentlich brauchen, also Parademodifikator, Trefferpunkte und so weiter, auch in der Regionalspielhilfe drin. Wir brauchen die Rüstkammer nicht.
Ja.
Aber in der Rüstkammer stehen natürlich auch ein paar nette Hintergrundinformationen zu den Waffen drin.
Worum geht es denn eigentlich genau bei den Streitenden Königreichen inhaltlich?
Die Streitenden Königreiche Nordria und Andergast haben als Haupterzählthema natürlich den Streit zwischen den beiden Königreichen, den langen Zwist, der die Region prägt, ist ein ganz zentrales Erzählthema. Und ansonsten das stark ritterlich geprägte Setting. Es gibt nicht nur Regelergänzungen für oder auch eine Ingame-Erklärung für diesen lang anhaltenden Streit zwischen den Königreichen, sondern zu den Rittern zum Beispiel auch eine neue Profession, die sich ein bisschen abweicht von dem eigentlichen Ritter als Profession und eine recht ausführliche Spielhilfe zu Ritterturnieren in den Streitenden Königreichen. Nicht nur, wie so ein Turnier inneraventurisch organisiert ist, sondern auch mit Regeln unterfüttert. Wie kann ich es am Spieltisch aushandeln? So ein extra Feature in dem Band. Und natürlich alles an Ausrüstung, was ein Ritter so braucht, von der Turnierlanze über die Turnierrüstung.
Welchen Fokus werden Abenteuer in dieser Zone setzen? Was wird da als Thema möglich?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Zu der eigentlichen Produktpalette, zu den Streitenden Königreichen, haben wir jetzt ja schon ein Regionalabenteuer rausgebracht. Neue Bande und uralter Zwist, was eigentlich dieses Hauptthema schon mal aufgreift. Den Krieg zwischen Nordherr und Andergast, der in dem Abenteuer, da verrate ich auch nicht zu viel, durch eine Hochzeit über die Grenze hinweg für ein wenig Frieden sorgen soll.
Na, solange es keine rote Hochzeit wird.
Die Anspielungen sind natürlich auch bei uns in der Redaktion öfter mal gekommen.
Klar.
Natürlich passiert auf der Hochzeit etwas Dramatisches und dann müssen Helden die Sache wieder richtig rücken. Das Besondere an dem Abenteuer ist aber, wir wollten ja nicht nur eine Stadt in den Streitenden Königreichen präsentieren oder nicht nur ein Dorf im Wald, sondern wir wollten den Spielleitern und Spielleitern die Möglichkeit geben, mit dem Abenteuer gleich einen größeren Eindruck von dem Setting zu bekommen. Deswegen spielt das Abenteuer nicht nur in einem der beiden Streitenden Königreiche, sondern in beiden. Und es ist halt mit der Hochzeit am Anfang auch so organisiert, dass man sowohl mit nostrischen Helden die Hochzeit besuchen kann, wenn man halt die nostrische Hochzeitsgesellschaft begleitet, wie auch mit anagastischen Helden.
Okay.
Und es ist extra so konzipiert, dass man diese Helden dann auch zusammen in eine Gruppe bringen kann, um das Abenteuer zu bekommen. Man kann also viele einen richtigen Rundumschlag über das Setting machen und viele besondere Elemente aus dem Setting erleben, wie zum Beispiel den Einfluss der Zoomen, wie die Druiden in Andergast genannt werden, die für so eine Hochzeitszeremonie natürlich wichtig sind. Aber man begegnet auch vielleicht Hexen, die in Nostria relativ viel Einfluss haben und oft als Priesterin für die in Andergast ja als die überderisch oder in Nostria und Andergast als überderischen bezeichneten überweltlichen Entitäten. Die beten ja nicht nur die 12 Götter an, sondern auch auf andere Wesenheiten.
Klingt nach einem frischen Setting, das ein paar Sachen interessant macht, die man wahrscheinlich so vorher nicht unbedingt in diversen anderen Abenteuer thematisieren konnte.
Das würde ich so gar nicht mal sagen. Die Idee mit den Zoomen, die ist nicht neu. Also die Zoomen gibt es in Andergast schon in älteren Publikationen. Wie stark die Hexen in Nostria respektiert werden, das ist schon ein bisschen neuer. Wir wollten dazu ein Gegengewicht zu den Zoomen schaffen. Und der mythologische Hintergrund des Streits zwischen den beiden Königreichen, der ist auch noch.
Okay.
Es wurde zwar schon mal in der Spielhilfe ein kleiner Teaser veröffentlicht, aber was da wirklich hintersteckt, das kommt erst jetzt raus.
Also meine letzte Erinnerung an Nostra und Andergast, ich habe DSA schon lange nicht mehr gespielt, ist, dass sie eigentlich schon immer irgendwie Zwiste hatten und Streit hatten. Und ich glaube, der politische Aspekt der Zwiste mit dem übernatürlichen Einfluss von Magiebegabten schafft durchaus ein reizvolles Setting.
Auf jeden Fall, bin ich ganz deiner Meinung.
Was wird danach kommen? Was ist so die Pipeline?
Mit den streitenden Königreichen sind wir jetzt, wie gesagt, bis auf die Spielkarten erstmal durch. Die Leute haben jetzt unserer Meinung nach relativ viel Material, mit dem sie erstmal spielen können. Was noch kommen wird, ist ein Heldenwerk-Abenteuer. Die Heldenwerk-Abenteuer sind 16-seitige, vollfarbige Abenteuer, die Botenabonnenten immer mit ihrem Boten in der Post haben. Es gibt aber auch einen PDF-Shop. Da gibt es nochmal ein Abenteuer, was an der nostrischen Küste spielt und etwas in den Fokus rückt, was uns während der Arbeit an der ganzen Spielhilfe und den Begleitprodukten ein bisschen ans Herz gewachsen ist.
Und das heißt was?
Die Deichgabel und der Deichbauer. Nostria liegt ja an der Küste, da gibt es Ebbe und Flut, weite Wattflächen. Und natürlich müssen da die Deiche instand gehalten werden. Und in Nostria gibt es den alten Brauch, dass jeder Freie, der seinen Hof hinter dem Deich hat, auch dafür sorgen muss, dass der Deich gepflegt ist und in Ordnung ist. Und wenn er nicht mehr in der Lage ist, den Deich in Ordnung zu halten, dann muss er seine Deichgabel oder seinen Deichspaten in den Deich stecken und das Land verlassen. Dann kann jeder andere kommen, diese Deichgabel nehmen und sagen, jetzt ist das mein Land, aber jetzt sorge ich auch dafür, dass der Deich in Ordnung gehalten wird. Und das Heldenwerk-Abenteuer, was dazu kommt, mit dem Titel Deicherbe, das geht um diese Geschichte so ein bisschen. Dann wenden wir uns ab von den streitenden Königreichen und widmen uns einer anderen Region, die im Süden daran anschließt, nämlich der Siebenwindküste. Darin geht es um Albernia und den Windhag, also die ersten Provinzen, die wir jetzt in der Reihe der neuen regionalen Spielhilfen im Mittelreich beleuchten werden. Und da wird natürlich eine ganze Menge neues Material dazukommen, so wie in Nostria und Andergast, der Zwist der streitenden Königreiche, erzählerisches Schwerpunktthema war, wird für die Siebenwindküste jetzt die Freiheitsliebe, der Freiheitsdrang und das Wesen zahlreicher Feenwesen eher in den Mittelpunkt.
Das war auch eher neu, oder? Der Einfluss der Feen?
Nein, das ist nicht neu. Albernia war schon immer ein Setting, das den Feen sehr nahe stand, wie auch der Windhag. Wir haben schon seit langer Zeit mächtige Feenwesen dort etabliert, zum Beispiel den Flussvater, der den großen Fluss symbolisiert und von vielen als Abkömmling Efforts oder Alvaranjar Efforts gesehen wird. Dann haben wir die Fee Farindel, die im Vinhaller Land über den Farindelwald wacht. Wir haben im Windhag die Fee Talaria aus dem See. Und natürlich zahlreiche weniger mächtige Feenwesen wie Blütenfeen und Baumdryaden. Und die werden einen Fokus in dem Alvernia-Band bekommen.
Klingt auch nach einer schönen Landschaft, in der man spielen kann. Was ist denn auf Seiten Regelwerken noch geplant?
Auf Seiten des Regelwerks erscheint erst einmal Ende des nächsten Monats das aventurische Kompendium. Darin wird man zahlreiche Erweiterungsregeln zum profanen Teil des Regelwerks finden. Also alles, was Talente und auch den Kampf betrifft, wird dort mal neuer beleuchtet. Es gibt zahlreiche neue Anwendungsgebiete für Talente. Wir werfen auch einen Blick insbesondere auf Handwerk. Viele Spieler warten ja darauf, sich eigene Waffen bauen zu können, zum Beispiel in dem eigentlich muss man das aventurische Kompendium mehr als Doppelband betrachten, denn die aventurische Rüstkammer geht schon Hand in Hand mit dem Band.
Okay.
Das ist mehr oder weniger die Folgepublikation zum aventurischen Arsenal unter DSA 4. Beinhaltet aber nicht alle Waffen, nämlich regionale Spezialitäten haben wir ausgegliedert in die regionalen Rüstkammern. Aber zahlreiche Waffen werden da nochmal näher beleuchtet und auch die Waffen aus dem Regelwerk erhalten da ein Update im Punkto Fokusregeln. Das, was man jetzt schon in der Rüstkammer der streitenden Königreiche an Fokusregeln zu den Waffen aus der Spielhilfe, die streitenden Königreiche findet man in der aventurischen Rüstkammer analog zu den Waffen, die im Regelwerk drin sind. Und mit den beiden Bänden werden Spieler dann auch in der Lage sein, ihre eigenen verbesserten Waffen zum Beispiel herzustellen.
Werden diese dann deutlich besser sein als die man beim Waffenhändler kaufen kann?
Sie werden auf jeden Fall, je besser sie sind, desto schwieriger wird es halt, sie herzustellen. Und gibt da, unterschiedliche Komplexitätsgrade. Jede Waffe hat jetzt eine Komplexität zugeordnet, wie schwer sie herzustellen ist. Einfache Waffen kann jeder mit dem Talentwert herstellen, wie zum Beispiel Holzbearbeitung oder Metallbearbeitung. Das sind aber wirklich nur die einfachsten Varianten der Waffen. Dann gibt es die Waffen, für die man eine Sonderfertigkeit, nämlich Waffenbau, benötigt. Wenn man Waffenbau hat und einen entsprechenden Talentwert, kann man solche Waffen bauen. Und dann gibt es die wirklich komplizierten Sachen, für die braucht man nicht nur die Sonderfertigkeit Waffenbau, sondern auch noch ein Berufsgeheimnis, speziell für diese Waffe. Und da gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, die sich halt in den Kosten niederschlagen.
Wie kommt man denn an diese Berufsgeheimnisse?
Indem man entweder in-game einen Lehrmeister findet und sich diese Fähigkeit beibringen lässt, oder je nachdem, wie die Spielgruppe das handhabt, einfach indem man mit seinem Spieler erklärt, ich möchte jetzt diese Sonderfertigkeit kaufen, und der sagt, okay, man gibt die Abenteuerpunkte aus, dann hat sie dann.
Okay. Also, das klang im ersten Moment ein bisschen auch nach einem Plothook.
Man kann es natürlich auch als Plothook benutzen, aber das ist dann, wie gesagt, jeder Spielgruppe selbst überlassen. Was wir natürlich noch haben im aventurischen Compendium sind neue Professionen. Nicht wenige davon, die genaue Zahl kenne ich aber nicht. Wir haben erstmals die Schwertgesellen jetzt dabei. Nicht alle, aber zumindest den Adasin-Schwertgesellen aus Gareth. Und ja, nur den aus Gareth, nicht den aus Romulus und auch nicht den aus Metumis. Dort gibt es Ableger der Adasin-Schule. Die werden ihre eigenen Professionen bekommen und nicht nur Varianten des Adasin-Stils sein. Wir haben den Balayan aus Fasar. Wir haben den Schüler von Esalio Fedorino aus dem Horasreich. Und ein paar Krieger haben wir auch noch, aber auch profane Professionen. Was, glaube ich, was meiner Meinung nach sehr interessant ist, sind die neuen Kampfstile. Das sind besondere Kampfsonderfertigkeiten, die man nicht einfach so erlernen können sollte, sondern die wirklich daran gebunden sind, dass ein Held lange Zeit unter einem bestimmten Lehrmeister oder an einer bestimmten Akademie gelernt hat. Wir haben ja zum Beispiel diese Kampfsonderfähigkeit.
Mehr Stil oder wirklich mehr Effektivität, also mehr Schaden austeilen?
Es ist tatsächlich beides. Nicht unbedingt in allen Ausprägungen mehr Schaden, aber man bekommt natürlich auch einige Vorteile dadurch. Diese Kampfstil-Sonderfertigkeiten funktionieren so, dass man dadurch einige neue Kampfsonderfertigkeiten freischaltet, die unterschiedlichen Kampfstile stärker individualisieren sollen. Aha. Es gibt Überschneidungen. So haben zum Beispiel der Adasin-Schwertgeselle und der Salio Fedorino-Schwertgeselle auch eine Kampfsonderfertigkeit gemeinsam. Aber ansonsten können sie sich dadurch stärker voneinander abheben. Ja, man kann Kampfstile später auch kombinieren. Das wird aber sehr teuer. Punkte kostentechnisch.
Fehlt auch schon fast nach Power Gaming dann.
Das ist ja immer so eine Definitionssache. Was ist Power Gaming und was ist einfach nur, ich bezahle die Kosten?
Die Diskussion wollen wir auch nicht anfangen jetzt, die wollen wir jetzt nicht haben.
Ein hochstufiger Held, der viele Punkte hat, kann sich natürlich dann die Sonderfertigkeit kaufen, ja, dass er einen zweiten Kampfstil dazulernen kann. Dann darf er zwei Stile miteinander kombinieren. Waffenlose Kampfstile gibt es auch noch, die gehen aber separat. Man kann also durchaus einen waffenlosen Kampfstil beherrschen und einen bewaffneten Kampfstil. Aber nicht zwei bewaffnete Kampfstile, es sei denn, man hat die besondere Kampfsonderfertigkeit sich gekauft, dass man zwei kombinieren kann. Das wird aber sehr teuer. Es kostet 50 Abenteuerpunkte. Wer die Abenteuerpunkte bei DSA 5 kennt, sind ja deutlich weniger geworden, als man das von früher gewohnt war, der wird wissen, dass das relativ teuer ist.
Okay.
Das passiert regeltechnisch. Im Moment arbeiten wir an Aventurische Magie, also den ersten Erweiterungsband zu...
Nur Magie oder auch Liturgie?
Im Moment arbeiten wir an Aventurische Magie. Das wird sich ausschließlich um Zauberer drehen. Okay. Die Götterdiener kommen dann später. Bei den Zauberern wenden wir uns erstmal den Gildenmagiern und einigen anderen Traditionen noch zu, wie zum Beispiel Zaubertänzern. Da wird es natürlich auch zahlreiche neue Sprüche geben und neue magische Sonderfertigkeiten und so weiter. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt als nächstes dran.
Gibt es da schon einen Termin für?
Ich habe ihn zumindest nicht im Kopf.
Ungefähr Quartal?
Ich schätze mal, der kommt im dritten Quartal, ja. Genau. Und ansonsten haben wir natürlich noch Abenteuer in der Pipeline.
Davon ist auszugehen. Wie viele sind's? Bis zum Ende des Jahres?
Da müsste ich mal kurz durchzählen. Also wir haben bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall die vier noch ausstehenden Teile der Theaterritter-Kampagne. Von Teil 3 und Teil 4 habe ich auch ein paar Bilder mitgebracht. Die kann ich Leser jetzt natürlich nicht angucken. Aber die Leute auf der Messe hier können einen Blick drauf werfen. Teil 4 ist gerade in den letzten Zügen, was die Texterstellung durch die Autoren betrifft. An Teil 5 wird schon gearbeitet. Dann haben wir ein Abenteuer von Dominik Ladek mit dem Titel Klingen der Nacht, was im hohen Norden Aventuriens spielen wird.
Okay.
Und der Aventurien-Kenner...
So bei den vielen Elfen, so hoch im Norden, ja?
Ja, genau. Wir wenden uns eigentlich den menschlichen Siedlungen dazu, nicht den Firnelfen. Mhm. Aber Elfen kommen auch drin vor, sie sind aber nicht nett. Der Aventurien-Kenner wird wahrscheinlich jetzt schon ahnen, worauf es hinausläuft. Die Chakagra oder die aventurischen Nachtalben sind...
Die kenne ich jetzt persönlich nicht.
...sind ein Thema dieses Abenteuers. Das wird auch kein 48-Seiter wie Neue Bande und Uralter Zwist oder auch kein 64-Seiter, wie wir es von den Theaterrittern kennen, zumindest von Band 2, sondern das wird ein 96-seitiger Hardcover-Band.
Fett.
Denn der enthält natürlich, weil die Chakagra regeltechnisch noch nicht abgebildet sind, die haben natürlich auch ihre eigene Zaubertradition und andere übernatürliche Fähigkeiten, die regeltechnisch abgebildet werden sollen. Da das Abenteuer mit dem Regelwerk und dem Almanach spielbar sein wird, müssen diese Regeln natürlich auch in den Abenteuerband rein. Da wird also für ein Abenteuer recht umfangreichen Regelteil enthalten. Aber ich bin sehr angetan von dem, was ich bisher davon gelesen habe. Es greift Plothooks aus der Spielhilfe im Band des Nordlichts wieder auf und thematisiert auch Nivesen. Und das geht alles Hand in Hand. Aber ich bin sowieso ein großer Freund von Dominiks Arbeiten und arbeite sehr gern mit ihm zusammen. Dann ein Abenteuer, das mir persönlich auch noch am Herzen liegt, ist ein weiteres 96-seitiges Hardcover. Ich habe daran selber mitgearbeitet, also nicht nur auf der redaktionellen Seite, sondern auch auf der Autorenseite. Das ist Niobaras Vermächtnis.
Worum geht's da?
Wer den Radcon regelmäßig besucht oder zumindest im letzten Jahr da war, der hat dieses Abenteuer vielleicht in seiner ursprünglichen Version schon mal gespielt. Das Abenteuer basiert nämlich auf dem multiparallelen Abenteuer des Ulysses-Demo-Teams von 2015. Da geht es um den Sternenfall, der jetzt ein wichtiger Metaplot-Teil in Aventurien ist und über das Vermächtnis in Aventurien wohl bekanntesten Sterndeuterin und eine der bekanntesten Prophetinnen, Niobara von Anshupal, in der Zeit Genossin Rohals des Weisens. Und vielleicht hat sie ja was geahnt, was die Zukunft für Aventurien bringen mag. Es würde mit dem Abenteuertitel zumindest Hand in Hand gehen. Das Abenteuer hat auf
jeden Fall, ich nehme das mal als Andeutung.
Das Abenteuer hat auf jeden Fall einige schöne archäologische Anspielungen.
Und, auch etwas quasi für Liebhaber und lange Kenner der Welt.
Nicht mal unbedingt. Da werden einige Leute bestimmt Sachen von früher auch wiedererkennen. Aber es ist auch für Neulinge absolut spielbar. Man findet aber, man trifft schon einige NSCs aus älteren Publikationen wieder.
Also einige Easter Eggs hier und da, ja?
Bestimmt, ja.
Okay, ja, klingt doch interessant. Vor allem eine ganze Menge, was ihr euch da vorgenommen habt bis zum Ende des Jahres.
Ja, also wenn es nach mir geht, ist das noch nicht alles. Aber ich lehne mich mal noch nicht weiter aus dem Fenster.
Also frischer Dampf in der DSA-Redaktion.
Ich hoffe, dass das alles so klappt, ja.
Toi, toi, toi. Alvenarai.
Einen kleinen Nachtrag haben wir neben Deicherben noch zu den streitenden Königreichen. Denn wer uns auf Facebook verfolgt, der hat vielleicht gesehen, dass wir hier auf der RPC ein exklusives Abenteuer anbieten, nämlich Dryadenholz von Philipp Neitzel, auch ein Mitglied aus unserem Ulysses-Demo-Team. Und dieses Abenteuer werden wir auch in unserem PDF-Shop bei Zeiten anbieten. Nicht ganz allein oder nackt, sondern als Begleitung zu 6 spielfertigen Archetypen, die zu den streitenden Königreichen gehören. Eigentlich hatten wir vor, 3 Archetypen in die Spielhilfe der streitenden Königreiche mit reinzutun. Aber die Archetypen, wie man sie aus dem Regelwerk oder bald auch aus dem Compendium kennt, das ist jeweils immer eine Doppelseite. Das nimmt ganz schön viel Platz ein. Wir haben nur eine begrenzte Seitenanzahl, auch wenn 192 Seiten schon eine ganz schöne Menge sind. Haben wir mit den 3 Archetypen, die wir eigentlich geplant hatten, 6 Seiten mehr Platz für andere Sachen schaffen können. Haben uns deswegen entschlossen, die Archetypen auszugliedern und als PDF zu veröffentlichen. Wer gerne Archetypen benutzt, kann sie dann sich halt besorgen.
Praktisch sind sie immer. Und wenn sie nur als NSC taugen.
Genau, aber niemand muss die 6 Seiten mit Archetypen kaufen, wenn er halt sowieso immer nur mit eigenen erstellten Charakteren spielt. Aber 3 waren uns dann auch zu wenig, also haben wir gesagt, wir legen noch 3 drauf. Wir haben also jetzt 3 Archetypen aus Nostria, 3 Archetypen aus Andergast und die ergänzt um das Abenteuer. Die Hintergrundgeschichte dieser 6 Charaktere ist natürlich, wie man es aus dem Regelwerk auch schon kennt, auch miteinander verwoben, hängt zusammen und bietet sozusagen den direkten Spieleinstieg in das Mini-Abenteuer, was so von der Länge her in etwa dem Schnellstarter entspricht. Ein bisschen länger ist es schon, aber also es ist kein Volltitel.
Naja klar, es reicht natürlich vollständig, um einfach Leute ranzuführen, auch einfach mal zu zeigen, wie sieht DSA aus, klar.
Ganz genau. Und um die Sache abzurunden, haben wir auch noch die Deluxe-Heldenbögen ausgefüllt mit den Werten für die 6 Archetypen mit dabei. Also auch wenn ich das nach wenig anhört, 6 Archetypen und Mini-Archetypen.
Das finde ich nicht wenig.
Das ganze Paket, man kann sich das ja ausrechnen, die Archetypen haben 4 bis 5 Seiten jeweils als Heldendokument, mal 6, dazu noch eine Doppelseite mit der Hintergrundgeschichte und der Held im Spiel plus dem Mini-Abenteuer. Da kommt schon einiges an Seiten zusammen.
Wie, wo wird es preislich sein?
Es wird ein niedrigpreisiges Produkt werden. Ich glaube, wir hatten 2,99 veranschlagt. Also für ein PDF, ich glaube, da kann man nicht meckern.
Nein, bestimmt nicht, ganz garantiert nicht. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr fairer Preis.
Okay. Wer in die Streitenden Königreiche einsteigen möchte und ein paar Elemente aus der Spielwelt, die in den verschiedenen Produkten näher beleuchtet werden, haben möchte, kann sich damit auch erstmal anfreunden.
Dankeschön.